Wunderschönen guten Tag. Hier zum Roundup, hallo. Die Leute, die aus dem Premium-Feed wissen, die wissen ja schon, dass ich hier am Rumstiefen bin. Es ist ein bisschen besser mittlerweile. Aber wenn ich zwischendurch ein bisschen rumhuste, dann tut es mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld. Ich versuche möglichst vom Mikro dann wegzugehen. Mein Name ist Patrick Nerdy und auf der anderen Seite ist der gute Tim. Hallo, grüß dich.
Hallo, oh Mann, mir geht's so gut. Ich bin so gesund.
Alter, im Maul einfach. Das ist genau das, was man nicht hören will, wenn man krank ist. Aber ja, wir haben ja gesagt, es ist ein bisschen durcheinander nach der Gamescom. Deswegen kommt das Roundup jetzt auch relativ schnell wieder, weil wir uns gedacht haben, ey, wir müssen jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen abliefern. Und ja, deswegen auch für alle, die jetzt aus dem freien Feed herhören, danke, dass ihr einschaltet. Geht gerne auf nerdpodcast.de, schließt die 30 Tage Probemitgliedschaft ab und dann kriegt ihr noch ein paar schöne Extrainhalte. Ich habe mich mitsamt nämlich schon über die Gamescom unterhalten und unsere schönen Erlebnisse, aber natürlich, wie das bei uns so üblich ist, mussten wir natürlich auch ein bisschen was zu kritisieren finden. Und ja, heute reden wir mal wieder über News. Aber Tim, was hast du gespielt?
Also, ich habe weiter Black Myth Wukong natürlich gespielt.
Und?
So langsam tun sich die ersten Kritikpunkte auf.
Oha.
Also das Ding ist, es hatte, am Anfang war es halt super einfach und also wirklich, aber nicht jetzt so auf schlimm einfach, sondern halt, es war tatsächlich mal ganz angenehm, mal ein Spiel zu spielen mit einfach einem guten Kampfsystem, was es halt einfach irgendwie geschafft hat, dass du auch während eines Boss-Tries halt besser wirst und halt auch das Gefühl hast, ey, warte mal, ich habe gut gespielt, ja, ich habe den Boss halt geschafft. First Try, Second Try, die meisten Bosse lagen First, Second Try, dann bin ich an einen Boss geraten, der halt deutlich länger gebraucht hat, das war der Endboss des ersten Kapitels. Da habe ich mir gedacht, okay, cool. Fand ich geil, war trotzdem ein richtig, richtig geiler Boss und hat trotzdem irre Spaß gemacht. Und generell alle Bosse, die ich jetzt bisher getroffen habe, sind auch einfach unfassbar gut. Aber so langsam brauchen die Kämpfe ewig, weil man einfach so wenig Schaden macht, dass jetzt die Bosskämpfe einfach so lange dauern und dadurch tut sich dann halt die Schwierigkeit auf. Und so langsam nervt es ein bisschen, weil die Bosse ein so geiles Design haben und so fatzig sind und einfach perfekt funktionieren würden, wenn man nicht einfach ab einem gewissen Zeitpunkt einfach die KP der Gegner so heftig angehoben hätte. Das ist ein bisschen schade, weil das ist eine künstliche Schwierigkeit, die da irgendwie reingebracht wurde, die das Spiel gar nicht nötig hat. Weil ich habe jetzt einfach mal wieder gemerkt, es muss nicht jedes von diesen Souls-like oder Souls-Games einfach so bockhart schwer sein, sodass einfach jeder, vor allem man muss dazu sagen, Black Myth Wukong besteht aus Bossen. Black Myth Wukong sind Bosse. So, du hast zwar eine Welt und du gehst, aber im Endeffekt triffst du andauernd auf Bosse. Und wenn dann die Bosse andauernd so frustig sind, weil die Lebensleiste einfach nicht weniger werden will, und sie selber dich halt teilweise mit Kombos two-shotten und sowas, ist das halt eine etwas frustige Schwierigkeit, die sich jetzt so langsam auftut. Dann habe ich auch noch gesehen, dass das Spiel mit sehr ekligen, unsichtbaren Wänden arbeitet, die ich halt durch Google entdeckt habe. Aber nicht einfach so, dass man dagegen hauen muss, sondern tatsächlich so unsichtbare Wände, dass man mit, also man kann so Geister freischalten, die halt so einmal ganz kurz eine Attacke machen. Wenn man einen Fokuspunkt hat, kann man die Attacke einmalig benutzen. Und da gab es eine riesige große Wand. Ja, die war zwar auffällig, aber es war kein Indikator, dass dahinter groß was ist. Und ich musste da mit einer Fähigkeit von einem dieser Geister an einer Stelle gegenhauen, um einen Gang aufzutun, wo tatsächlich ein gar nicht so unwichtiges Item hinter war, was mich halt verstärkt hat. Und ich habe jetzt, wenn ich jetzt halt diese ganzen unsichtbaren Wände nicht finde, dann kann dadurch sein, dass ich deshalb zu wenig Schaden mache. Also irgendwie tun sich jetzt so die ersten Ungereimtheiten auf, die dann das Spielerlebnis jetzt tatsächlich so ein bisschen unrund gestalten. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel.
Okay. Ja, also ich habe es ja durch die Moderation für Nvidia ein paar Mal sehen dürfen. Und es sieht ja auch fantastisch aus und so. Aber ich muss sagen, das ist einfach nicht mein Stil. Das ist irgendwie ist das nicht mein Setting. Und ich verstehe, dass das natürlich was für Souls-Fans ist, aber wenn man auf so eine, ich sag mal, kleinen Umwege zurückgreifen muss, wie zum Beispiel, dass man einfach sagt, wir erhöhen jetzt die KP der Gegner, dann ist das halt ein bisschen veraltetes Spieldesign, finde ich, oder? Also sollten Gegner nicht heutzutage eher wegen ich sag mal, Strategien schwerer zu bekämpfen sein oder dass sie vielleicht besser reagieren oder so.
Ja, weil weißt du, was das Dumme ist? Das tun die Bosse. Also, das sind unglaublich geile Bosse, die erst auch richtig Spaß machen, die aber perfekt wären, wenn sie, wenn die Lebensleiste halt nicht so übertrieben wäre. Und das ist so schade. Es sind so geile, und ich denke, ich sag, was ein geiler Boss, bam, 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 und irgendwann so, okay, aber er stirbt einfach nicht. So, und das ist halt voll schade, weil das Spiel das gar nicht nötig hätte. Aber ich habe jetzt auch schon gesehen, es gab wohl das erste Update. Und anscheinend auch Nerfs. Ich weiß jetzt aber, ich stand jetzt noch nicht, wie beträchtlich die sind oder wie ich die einordnen kann. Vielleicht, das ist halt das Geile. Dieses Spiel ist optisch und also optisch genial, musikalisch jetzt noch nicht so viel zu bieten, aber die Bosse sind halt geil. Und das heißt, sie können diese Probleme halt sehr, sehr einfach beheben, indem sie eben da an den richtigen Stellen stellen. Es ist halt nicht so einfach, schlechte Bosse gut zu machen durch ein Patch, aber wenn ein Boss richtig geil ist, er hat aber nur zu viel Leben, ist das Problem halt schnell zu beheben. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen, dass sie das Problem dadurch ein bisschen fixen.
Ja, ja, kann man nur hoffen, aber komischerweise bei jedem Souls-Game, was mir so untergekommen ist, also der moderneren Art, gibt es irgendwann diese Patches, die dann sagen, ach, oh, da müssen wir ja doch noch ein bisschen was nerven.
Ja.
Das ist halt wieder ein bisschen dieses, wir testen das mal erst aus, ne? Und das finde ich ein bisschen schade. Klar, du kannst natürlich ewig viele Leute da hinsetzen, die das testen, aber wahrscheinlich machen das die meisten Firmen gar nicht mehr. Da werden wahrscheinlich irgendwie am Ende 10 Tester gesessen haben und dann haben sie da die Schnittmenge genommen oder was weiß ich. Ich finde es halt immer ein bisschen komisch, dass so eine Souls-Spiele oft an den Leuten getestet werden. Siehe auch Elden Ring, wo ich völlig überrascht war, wo du dann gesagt hast, das ist dann quasi, dass das ein komplett anderes Spiel in der 1.0 ist, als jetzt mit dem aktuellsten Patch stand.
Ja.
Ne? Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, komplett anderes Spiel kann natürlich jeder anders interpretieren. Aber.
Naja, also für die, die gerade nicht Bescheid wissen, also in Elden Ring 1.0, ich mach's kurz, gab es sehr, sehr kaputte Waffen, die einfach, wenn man sie auf eine gewisse Art benutzt, halt mehr Schaden gemacht haben, als ursprünglich wohl antizipiert, als ursprünglich angenommen.
Ja.
Und man muss halt fairerweise dazu sagen, dass bei Elden Ring, aber auch bei Wukong, die Möglichkeiten halt so groß sind, dass einfach kein Team alles bei jedem Boss unter jeder Bedingung halt irgendwie testen kann. Denn bei Elden Ring speziell zum Beispiel war es halt so, dass halt einfach Dinge OP waren, die so niemand groß als Tester probiert. Weil jetzt zum Beispiel im DLC war es halt nur dann OP, wenn du mit dieser blöden Parfümflasche die Kamera auf den Boden gerichtet hast und vor dem Boss das Ding auf den Boden geballert hast. So. Das testet halt keiner. Oder im Elden Ring war, was halt besonders broken war, gut, am Anfang waren zwei Waffen, die haben sie aber relativ schnell halt gefixt. Man weiß ja halt auch oft nicht, wie werden die Leute durch das Spiel gehen? Was werden sie nutzen? Wie früh gehen sie wohin? Und funktioniert die angedachte Wegführung oder kommen die Spieler auf völlig dumme Ideen, auf die man gar nicht kommen kann? Bei denen 100, was weiß ich, wie viele Waffen. Oder halt eine Sache, die völlig broken war, war halt, es gab einen Zauber, der halt so drei kleine Magiefunken um dich rumgelegt hat, die dann, wenn ein Gegner näher kam, dann halt auf den Gegner geballert sind. Und was du dann gemacht hast, ist, du hast einen Schild versehen mit einem Magiekonter, hast einen Spell gecastet und hast dann den eigenen Spell pariert, sodass dann halt diese Dinger über dir entstanden sind. Also das war Bug-Abusing quasi und auf sowas kommt halt kein Tester. Und oft sind es halt Dinge, auf die man mit so einem normalen Tester-Team, die eben so spielen, wie man das Spiel entwickelt hat, gar nicht wirklich kommt. Deshalb sehe ich das bei Souls tatsächlich sehr unproblematisch und ich glaube nicht, dass die Souls-Community sich da als Versuchskaninchen fühlt, sondern einfach, hey, wir haben wieder was gesehen, das ist doch ein bisschen stärker als gedacht und dann wird es angepasst und alles cool.
Okay. Ja, es ist halt häufig bei so einem Spielen, das ist, fällt halt auf. Ne? Also ich will das jetzt auch gar nicht großartig kritisieren, weil Black Myth Wukong jetzt auch nicht, ich sag mal, im Negativen damit glänzt, dass es irgendwie verbuggt ist oder so. Und das ist auch gut so, das befürworte ich ja immer wieder. Da wird auch morgen ein neues Video auf meinem Kanal kommen. Dürfen Videospiele teurer werden? Und ich kann ja schon mal als Spoiler sagen für alle, die das hier hören. Ich finde schon, aber der Hersteller muss sich das auch verdienen heutzutage. Sonst sitzt du einfach da und sagst, naja, warte ich jetzt halt noch ein paar Tage, bis das wieder die Hälfte kostet oder so.
Ja.
Und dafür sind ja die Hersteller selbst zuständig. Wenn Preise schnell fallen, sage ich mal, dann ist es ja einfach, weil das Spiel qualitativ schlecht auf den Markt kommt in den meisten Fällen und man den Preis einfach nicht halten kann oder es sich nicht verkauft. Weil viele Leute dann halt auch schon denken, ja, wenn das Spiel jetzt auf den Markt kommt, brauche ich sowieso nicht gleich kaufen, ist ja Quatsch.
Ja.
So, und ja, genau, deswegen, und ich bin auch langsam der Meinung, ja, das ist keine populäre Meinung und ich weiß, viele Leute sagen auch, hey, wie soll ich mir das noch leisten und so weiter und so fort. Aber bevor ich, das hat zum Beispiel der Marketingchef von den Larian Studios gesagt, bevor ich 130 Euro für Star Wars Outlaws ausgebe, obwohl es ein cooles Spiel ist, ne, versteht mich nicht falsch, und das ist auch recht polished wohl, zumindest nach dem Day-One-Patch, ist es halt so, dass ich sage, ja, aber ich brauche doch gar nicht diese extra Inhalte. Ich will doch einfach nur das normale Spiel. Ich brauche keine extra Kostüme, ich brauche keinen extra Shit irgendwie. Ich will einfach nur eine normale Singleplayer-Kampagne. Und wenn die gut gemacht ist und dann auch noch ihre Spielzeit gut füllt, das ist das wichtige Stichwort dabei, dann bin ich auch bereit, 10 Euro mehr auszugeben. Ne? Und dann amortisiert sich das ja auch ein bisschen über die Menge, sage ich mal. Aber immer diese Extra-Pakete und dann für irgendwelchen Scheiß nochmal fast den doppelten Preis zu verlangen, weil 130 Euro ist nun mal bald das Doppelte von den 70 Euro, was du für die Standard-Edition bezahlst, ja, nicht so geil. Ne? Also das ist so, und da verstehe ich den auch und ich weiß, damit klopfen uns natürlich die Spielehersteller auch ein bisschen weich, sage ich mal, weil dann sagen sie, naja, wenn du hier vernünftig haben willst, dann musst du halt auch mehr zahlen. Ich finde aber, ich kaufe ja auch kein Auto mit 3 Reifen, was denn erstmal mit einem Ersatzreifen ausgeliefert wird und dann nach 3 Monaten oder so kriege ich den Ersatz, den Originalreifen nachgeliefert, damit ich dann auch schneller als 60 auf der Autobahn fahren kann.
Ja.
Und das ist halt so, und das hat sich so eingeschlichen, finde ich. Und wenn dann die Hersteller diese 10 Euro vielleicht, das ist natürlich eine Träumerei, aber wenn die Hersteller das vielleicht für Testing benutzen würden, jetzt abseits mal von diesen ganzen Souls-Games und so, das ist jetzt irgendwie schon im Allgemeinen, dann wäre ich ja schon dafür. Ne? Wenn es, also siehe hier Game Dev Tycoon, was wir gespielt haben, wo man dann immer abgewägt hat, lässt man die Bugs jetzt noch fixen oder schickt man das Ding einfach raus und verdient schon mal Geld damit.
Ja, genau, genau.
Ne? Und da bin ich der Meinung, dann sollen sie lieber das Geld nutzen, die 10 Euro mehr fürs Quality Testing. Und dann machen sie ja bei einer 1 Million verkauften Einheiten schon mal 10 Millionen mehr Umsatz. Und ja, so eine Sachen halt, ne?
Ja, deswegen, ja,
ja. Ne? Ja.
Ja, ob Spiele, ob die teuer werden sollen. Ich bin tatsächlich eher der Meinung, nein, weil ich glaube, also, weil ich finde, sie haben sich die letzte Preiserhöhung nicht verdient. Weißt du, was ich meine? Die letzte Preiserhöhung haben sie sich nicht verdient. Das heißt, wenn wir wieder zurückgehen zu den 50 Euro, dann dürfen sie sich jetzt die Preiserhöhung auf 60 gerne verdienen, aber nicht jetzt auf 80 oder 90, weil davor haben sie es auch schon nicht verdient.
Ja, das ist richtig. Ich bin aber auch der Meinung, alle Hersteller haben ja noch gar nicht diese Preiserhöhung auf 80 oder 90 durchgezogen. Sondern ich bin eher der Meinung, die sollten es halt, wenn sie es machen, dann sollten sie halt auch irgendwie einen aufgedrückt bekommen, wer das auch immer macht, keine Ahnung, aber irgendwie einen aufgedrückt bekommen, dass das auch vernünftig verwendet wird. Solange die zur freien Verfügung stehen, und das wird immer ein Problem sein, weil es sind alle, die meisten sind halt privat agierende Unternehmen, wird sich da auch nichts ändern. So, und das ist ja das Problem daran. Ne? Es müsste halt sein, ey, cool, wenn wir jetzt hier eure Spiele, eure 10 Euro nutzen, dann benutzen wir die fürs Quality-Testing. Und damit verdienen sie sich ja dann vielleicht auch, und das hast du ja gerade angesprochen, auch diese Preiserhöhung wieder. Ne? Und ohne Quality halt keine Preiserhöhung. Da kaufst du es halt günstiger nach 2 Monaten ein oder so. Und ich bin der Meinung, das müsste auch langsam mal bei den Herstellern ein bisschen klingeln. Also das ist halt nicht alle. Ja, also zum Beispiel, ich finde ja zum Beispiel so eine Sachen wie Concord oder so, die jetzt, ich habe letztes Mal auf die 7DB-Charts geguckt, die haben noch 64 Spieler.
Ja.
Ja, und die Entwickler haben 8 Jahre dann gearbeitet und soweit ich weiß, läuft das Spiel auch wunderbar. Also das hat zum Beispiel genug Polish bekommen. Aber so könnten zum Beispiel auch Entwicklerstudios, die für Sony zuarbeiten oder ähnliches, könnten ja dann auch ein bisschen sicherer da reingehen und sagen, hey, wenn das jetzt ein Flop wird, haben wir wenigstens noch eine Chance, was Vernünftiges zu entwickeln. Alles so eine Sachen, aber dafür muss dann halt beim Endkunden auch die Qualität ankommen. Und das ist das ist halt sehr verloren gegangen die letzten Jahre.
Ne? Ja.
Ja, ja. Ja, was habe ich denn gespielt? Nichts.
Nichts.
Ich glaube, ich habe noch eine Mission in GTA 3 Definitive Edition gespielt und dann war wieder gut. Weil ich, ja, Gamescom und ich habe da nichts gespielt. Ich habe nur gearbeitet auf der Gamescom. Ja. Ich weiß nicht, ob du da was angezockt hast, aber...
Ich weiß jetzt halt gar nicht mehr, ob ich schon über World of Goo 2 gesprochen habe.
Ja.
Joy-Con. Ja, mit den Joy-Con. Achso, ja, okay, dann habe ich das schon berichtet. Ich komme da auch immer ganz gerne durcheinander. Ja. Poké Park Wii habe ich auch schon erzählt, wie super das ist. Ja, ich hab super viele Retro-Games da eh immer angezockt. Black Myth Wukong ist jetzt das Neuere. Ich habe mal wieder in Warcraft 3 reingeguckt. King's Quest 6 hatte ich schon erzählt, genau. Ansonsten spielen wir tatsächlich gerade ein Spiel, was wir unglaublich gut finden. Und zwar ist das Graveyard Keeper.
Oh, Graveyard, das klingt gut, ja.
Ja, Graveyard Keeper, das hat Coco entdeckt. Und das ist ein absolutes Cozy-Game. Das Ding ist halt, ich bin so ein bisschen Stardew Valley verwöhnt. So, ich mag Animal Crossing nicht so, weil ich finde immer irgendwann, Animal Crossing hat so wenig Quality of Life. Und im Endeffekt machst du so wenig in Animal Crossing. Du kannst so wenig tun. Und Graveyard Keeper fühlt sich gerade von der Qualität echt an wie Stardew Valley. Es ist so hübsch, also es sieht sehr ähnlich aus wie Stardew Valley. Und es ist halt so, du stirbst in der realen Welt, es ist halt dieser gleiche Pixel-Look, wunderschön designt. Und dann bist du halt auf dem Friedhof, dir wird erzählt, hey, du bist jetzt neuer Friedhofswärter. Und ansonsten, du hast halt ein Dorf in der Nähe, ziemlich cool. Du hast viele kleine Orte, du hast eine Farm. Du kannst, bist halt erstmal dann der Friedhofswärter. Und dann musst du halt, da werden dir halt Leichen geliefert, ne? Das spielst du zu der alten Inquisitionszeit mit Pest und allem. Und ab und zu bringt dir halt so ein Esel so eine Leiche. Und dann musst du sie unten in dein Häuschen ziehen, kannst dann erstmal, keine Ahnung, erstmal irgendwas aus der Leiche rausholen. Am Anfang kannst du halt noch nicht so viel, du kannst dann später freischalten, dass du auch das Blut extrahieren kannst, dass du die Haut abziehen kannst, aber erstmal musst du die dann vor allem erstmal auf dem Friedhof vergraben, so, und dann musst du auf dem Friedhof dafür sorgen, dass die Gräber gepflegt sind, musst dann auf deinem eigenen Hof, den musst du dann halt voranbringen, dass du besser mit Holz und Eisen arbeiten kannst, um halt schönere Sachen für den Friedhof zu bauen. Irgendwann wird dir die Kirche freigeschaltet vom Bischof, da musst du dann Ornamente anbringen, damit du tolle Reden halten, Predigten halten kannst, damit du mehr Geld bekommst von den Dorfbewohnern. Das ist alles so ganz wild und irgendwie halt so ein bisschen, wie sagt man, nicht abstrakt, sondern hat einen ganz, ganz komischen Flair. Tolle Mucke und einen ganz, ganz tollen Vibe und du hast super viele Skilltrees, du kommst super toll voran, es hat einen ganz, ganz tollen Belohnungsloop, der dich relativ früh viele neue Dinge bauen lässt und du siehst, du willst halt unbedingt weiterkommen und später Dinge erforschen, damit du, keine Ahnung, entweder den Friedhof schöner machen kannst oder die Leichen effizienter sezieren kannst. Und es gibt super, super viel versperrte Wege. Ich habe so viel noch nicht gesehen. Du entdeckst halt da natürlich auch immer mehr Dialoge in der Stadt, weil die Menschen natürlich auch dann irgendwann vielleicht mal skeptisch, weiß ich alles noch nicht, vielleicht mal skeptisch werden, weil du religiös wirst, weil als Friedhofswärter, keine Ahnung, was da dann noch abgeht. Aber es wirkt wirklich unglaublich umfangreich und cool. Beeindruckt mich gerade tatsächlich. Scheint eine irgendwie verlorene Perle zu sein, ne?
Ja, ich habe da schon öfter was von gehört. Das war damals auch so leicht im Hype, aber dann ist es auch ganz schnell wieder verschwunden. Aber das ist ja cool, dass man da auf jeden Fall was wieder gefunden hat. Was ich zum Beispiel jetzt auf der Platte habe, was eigentlich nie hätte erscheinen dürfen. Du hast ja gerade von Warcraft gesprochen, ne?
Ja.
Und es sollte ja mal ein Adventure kommen. Und das wurde ja, wo es zu 95% fertig war, damals von Blizzard abgesiegt. Es gibt jetzt tatsächlich eine fertige Version davon, die komplett spielbar ist.
Von einem Warcraft Adventure oder wie?
Ja, genau. Also informier dich mal darüber. Es war damals auch offiziell von Blizzard abgesegnet, sozusagen.
Ja.
Wurde aber, wie gesagt, bei 95% abgesägt und Fan hat sich jetzt daran gemacht, hat das Ding zu Ende gebracht, hat dann zum Beispiel auch Sachen abgescannt und fertig zusammengesteckt. Aber ist eine gefährliche Sache. Ich habe es hier auf der Platte, Aber ich glaube, streamen würde ich es nicht, weil Blizzard hat sofort die Anwälte losgeschickt, sobald das Ding irgendwie im Netz gelandet ist. Was ich auf der einen Seite natürlich wegen Markenschutz verstehen kann, weil Amerika da sehr speziell ist, weil die müssen ja ihre Marken verteidigen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ey Leute, wenn sich da jemand die Mühe macht, die letzten 5% da noch zusammenzupuzzeln und das spielbar zu machen, ey, dann frag den, was hat er gemacht? Packt das auf eine Collection oder sonst was, vielleicht ja nochmal mit einem richtig überarbeiteten Warcraft 3 und let's go for it. Ja. Weißt du? Und ja, aber ich hab's halt hier liegen und ich werde jetzt die nächsten Tage mal reingucken. Ja. Aber ja, Livestream werden wir es wahrscheinlich nicht können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wer der ein oder andere, der es jetzt gehört hat, der wird ja vielleicht dann noch
okay.
Hat da vielleicht noch Bock drauf. So, Tim, aber kommen wir zu den Themen. Sonst bringt mich meine Nase hier gleich um.
Ja.
So.
Starkes Team.
Ja. Womit wollen wir anfangen, Tim?
Fangen wir doch erstmal damit an. Ich habe ja tatsächlich gehört, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was das jetzt bedeutet, dass du musst mir das mal erklären, der Reparaturservice für den 3DS wurde eingestellt. Also bedeutet das jetzt, dass, ich meine, wenn dein Gerät jetzt kaputt ist, dann kannst du das nirgendwo mehr einschicken zum Reparieren, oder wie?
Nee, gar nicht mehr. Also erst vor kurzem haben sie ja nochmal, um das kurz aufzuschlüsseln, Nintendo of Japan hat jetzt angekündigt, dass der Reparaturservice zum 28.08.2024 eingestellt wurde. Das heißt, es gibt keine Ersatzteile mehr für das Gerät und jetzt hat man einfach gesagt, okay, ist aus, vorbei. Das ist für Nintendo-Verhältnisse relativ, schnell, sage ich mal. Das NES wurde bis vor ein paar Jahren noch repariert. Das NES! Aber das NES bestand ja auch aus relativ wenig Komponenten für heutigen technischen Standard. So. Und die haben wohl erst vor ein paar Jahren auch diese CPU eingestellt, die in dem NES verbaut war.
Ja.
Und so eine Sachen zum Beispiel. Und das geht heutzutage, man merkt es immer wieder, immer schneller. Denn erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, hat Nintendo gesagt, wir stellen jetzt den Reparaturservice für die Wii U ein. Wo ich es noch ein bisschen nachvollziehen konnte, weil die Wii U sich halt nur 13 Millionen Mal verkauft hat. Ich meine, da wird man nicht unendlich Ersatzteile auf Halter liegen haben. Und ich sag's mal so, den nicht so großen Kassenschlager, da wird man dann auch, man wird es dann auch so ein bisschen zurückgedreht haben, weil da hat man dann auch gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Der 3DS ist halt ein anderer Fall. Er ist jetzt nicht so erfolgreich gewesen wie der DS, aber er hat sich ja trotzdem 85 Millionen Mal verkauft und damit knapp 25 Millionen mehr Einheiten abgesetzt als ein Nintendo Entertainment System.
Ja.
Und das finde ich doch schon. Also Nintendo ist straighter geworden. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Mit den moderneren Geräten, da versucht man dann schon relativ schnell abzusägen. Ich weiß noch ganz genau, wie damals ja die Wii U auf den Markt kam und Nintendo gesagt hat, ja, die Wii, die wird noch supported. Alles entspannt. Und kurz danach hat man eigentlich gar nichts mehr davon gehört. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es bei der Switch auch so wird, ehrlich gesagt. Aber nicht Angst, weil ich denke so, da lässt sich jetzt Nintendo Geld entgehen oder so, weil das ist mir relativ egal, das müssen die selbst wissen. Ich bin sowieso der erste Idiot, der morgens vorm Saturn steht, wenn die neue Konsole kommt. Aber
ich bin vor dir.
aber ich sag's mal so, es ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ey, diesen Prestigepunkt, den müssen sich wenigstens noch wiederholen. Weißt du? Dieses PlayStation 2 überholen, meine ich damit.
Ja, ja.
Und ich sag mal, so weit entfernt ist man da ja nicht mehr. Oder wenigstens zumindest noch den Nintendo DS schlagen, der mit 155 Millionen Einheiten, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kurz nach der PlayStation 2 ist.
Ja, der liegt ja wirklich sehr dicht an der PlayStation.
Richtig, genau. Aber der war ja auch nochmal wesentlich günstiger. Also da müsste man dann halt schauen, ob man in Zukunft, wie gesagt, nicht über eine aggressive Preispolitik rangeht, einfach um die Stückzahlen noch hochzubekommen. Aber es ist klar, die neue Switch Lite wird jetzt auch nicht für einen Sonderpreis veröffentlicht. Die wird wieder 229 Euro kosten. Wo ich dann so sage, 229 Euro ist für eine Switch Lite schon viel Geld, finde ich. Also gerade, weil ihr die Fähigkeiten fehlen, du hast ein kleineres Display, du hast kein OLED, nichts, gar nichts. Wenn ich jetzt hier mal gucke, warte mal, Switch Lite. Okay, 209 Euro. Meine Schuld, aber ja, es ist trotzdem ein Haufen Geld. Ne?
Ja.
Und ich finde, gerade so eine Switch Lite, die könntest du locker, würde ich jetzt einfach mal grob behaupten, für 150 Euro anbieten. So, und darüber müsste man jetzt noch so ein bisschen gehen. Ich habe nämlich jetzt gerade vom Speaker zugeschickt bekommen, so einen China-Handheld. Der sieht aus wie ein Gameboy, nennt sich RS36. Und die CPU, die da drin ist, die ist so schnell, dass du sämtliche Games aus der 16-8-Bit-Ära komplett emulieren kannst. Easy. Ja. Es gibt sogar schon PC-Ports auf dem Ding. Natürlich von älteren Spielen, wie zum Beispiel Celeste oder so. Und es laufen sogar vereinzelt PlayStation 1-Spiele da drauf. Und dieses Ding kostet mit einem IPS-Display, vernünftiger Verarbeitung, ordentlichen Buttons und so und sogar zwei Analogsticks sind drin verbaut, 36 Euro. Da kann mir jetzt auch keiner erzählen, okay, da wirst du wahrscheinlich Probleme mit der Garantie haben oder so. Aber abseits mal davon, abseits mal von den Herstellungskosten. Ich würde jetzt mal behaupten, Nintendo baut so eine Switch Lite mittlerweile, oh, Herstellungskosten. Lass mich lügen, aber locker unter 100 Euro, wenn nicht sogar unter 80 oder 70 Euro.
Ja.
So. Und da wäre es halt ein Punkt zu sagen, wir greifen da jetzt an, gehen über die Preisschiene, machen auch die anderen Konsolen natürlich noch ein bisschen günstiger und dann ist das schick, ne? Und das müssten sie jetzt halt demnächst machen. Das haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen. Aber ja, das wäre so noch so mein Wunsch, dass Nintendo jetzt nicht wieder diese Politik fährt und sagt, ja, abgesägt und fertig. Aber da habe ich ein bisschen Angst vor mit diesen Reparaturen, weil ich mir so denke, Nintendo ist halt relativ straight. Momentan können sie es leisten, weil sie Marktführer sind, dies, das, bla, bla. Aber ja, das kommt ja immer später zurück. Ne? Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit Intel, das wirst du nicht mitbekommen haben, so großartig. Aber Intel-CPUs kannst du ja momentan komplett vergessen.
Der irgendwas habe ich da mitbekommen, ja.
Ja, ja, der Aktienkurs von Intel ist komplett eingebrochen. Und auch die neuen CPUs, die jetzt auf den Markt kommen, sehen nicht danach aus, als wenn sie mit AMD mithalten könnten. Und das ist für einen ehemaligen oder einer der größten Chip-Hersteller der Welt eine Katastrophe. Da ist jetzt auch vor kurzem rausgekommen, dass
was da. Was ist denn so da passiert?
Naja, also Intel wollte damals unbedingt den Kampf gegen AMD gewinnen. Also ja. AMD kam ja damals mit Ryzen 1000. Das war ja quasi, die haben ja den Chip so genannt, weil sie jetzt wieder in der Auferstehung sind, weil AMD 10 Jahre auf dem Markt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und die sind dann halt mit Ryzen 1000 wiedergekommen. Und da war Intel immer noch auf Quad-Core. Und wenn ihr die besonders teuren Prozessoren gekauft hattest, hattest du mal 6 Kerne, vielleicht auch mal 10 Kerne. Aber dafür hast du richtig viel Geld hingelegt. Dann kam AMD und hat gesagt, gut, wir bieten jetzt 8 Kerne für $300 an, glaube ich, damals war so der Preis. Und da konnte Intel halt nicht mithalten. Aber sie waren sich halt so selbstsicher in ihrer Rolle, dass sie einfach ich versuche es jetzt möglichst untechnisch zu erklären, aber du musst ja sehen, Strukturen von Prozessoren, die werden ja immer kleiner, damit du mehr Transistoren darauf bekommst, auf dieselbe Fläche, damit du halt nicht mehr Geld ausgeben musst, großartig. Und Intel ist ewig auf seiner Struktur 10 Nanometer hängen geblieben. Und damit haben die Ewigkeiten Prozessoren geliefert und die so hochgetaktet und wahrscheinlich dann auch so rausgefeuert, damit sie irgendwie auf dem Markt mithalten konnten, dass zum Beispiel die vorletzte CPU-Generation und die letzte CPU-Generation, Intel Core i13 und 14er Generation, die waren fast identisch und die hatten sogar einen identischen Fehler. Denn vor 2 Jahren hat man festgestellt, dass schon die ersten Prozessoren dieser Serie korrodiert sind. Also das heißt, die haben trotz Verarbeitung, trotzdem Intel ja Jahrzehnte Erfahrung mitbringt, haben die dafür gesorgt, dass diese Prozessoren einfach, also wenn man es mal ganz blöd sagen will, angefangen haben zu rosten.
Ja.
Das musst du dir aber vorstellen, also so eine kleine Struktur, die da stattfindet, ne? Wir reden hier nicht mehr von Haaresbreite oder so. Das ist tausendmal dünner als ein menschliches Haar, so dieser Abstand zwischen diesen Transistoren. Und dazwischen hat es angefangen zu rosten. Und das Problem hatten die, und dann hat Intel immer gesagt, ja, wir überbieten AMD, wir bringen hier unsere 6,2 Gigahertz. Dafür waren die Chips gar nicht ausgelegt. Und Intel hatte auch ein Riesenproblem, das mit der Software zu regeln. Und da hat man jetzt festgestellt, dass Tausende, wenn nicht sogar Millionen Intel-Käufer, die diese CPUs benutzen, jetzt wahrscheinlich eine CPU haben, die in den nächsten 2 Jahren spätestens aussteigen werden. Weil der Alterungsprozess von diesen Chips, es gibt ja einen gewissen Alterungsprozess, je nachdem, wie du die beanspruchst und so, ist so rasant nach vorne gegangen,
ja,
dass die irgendwann jetzt demnächst kaputt gehen werden einfach. So, jetzt hast du die Leute, die sich informieren über meinen Technikkanal oder über die Kollegen oder über die Magazine, die wissen das jetzt. Intel hat jetzt gesagt, okay, wir verlängern die Garantie von 2 auf 5 Jahre. Cool.
Aber ja, was ist mit den nützt doch nichts, wenn die Produkte, die jetzt rauskommen, das gleiche Problem haben.
Die neuen Produkte haben das wohl nicht mehr. Aber Stell dir vor, du schickst die alte CPU ein, weil die Fehler macht, kriegst eine neue zurück von derselben Generation und dann hast du vielleicht in 2 Jahren wieder dasselbe Problem. Intel hat zwar bereits diverse Patches zur Verfügung gestellt, aber da haben jetzt schon die ersten Leute gesagt, na, ob das sowas bringt. Und vor allem bei den Leuten, die keine Ahnung davon haben, neues BIOS einzuspielen oder in irgendeiner Weise da technisch bewandert sind, dann wird das in 2 Jahren wieder losgehen. Also es ist eine Riesen... Und das meinte ich jetzt auch mit Nintendo, ne? Diese Überheblichkeit, die ja jeder Konsolenhersteller hat, die wird sich in ein paar Jahren dann halt negativ auswirken, wenn da irgendwas schiefgehen sollte.
Ja.
Nintendo wird keine Probleme haben mit dem Prozessor, den sie in der Switch verbauen, weil der könnte theoretisch auf 2 Gigahertz laufen, der läuft aber nur auf 1 Gigahertz. Das heißt, der läuft unter seinen Spezifikationen, wahrscheinlich auch wegen der Haltbarkeit und so weiter und so fort. Aber alles andere, ich meine, in jedem anderen Geschäftsfeld könnte Nintendo da einen auf den Arsch kriegen. So. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass Nintendo auch noch die Switch-Kunden ein bisschen supporten wird. Denn die haben ja mittlerweile auch wahrscheinlich im E-Shop viele Indie-Games, die auch locker auf einer Switch 1 laufen, außer vielleicht jetzt Europa oder so. Oder Indie-Games, die spezielle Shader benutzen, wie zum Beispiel, was hast du da gesagt hier, das mit dem Fuchs? Dieser Zelda-Klon da.
Tunic.
Tunic, genau. So eine Spezialfälle halt, ne? Und, aber ansonsten können die natürlich viel noch parallel laufen lassen und ich hoffe, dass Nintendo das jetzt einfach nutzt. Auch einfach, weil du nicht weißt, und das hatten wir ja im letzten Podcast besprochen, ob die Switch 2 überhaupt laufen wird im aktuellen Marktumfeld.
Ja.
Wenn sie so kommt, wie wir es gerade alle vermuten, wenn es ein Nachfolger zur Switch 1 wird. Und gucken wir einfach mal, ne? Also spannend. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, es wird spannend die nächsten Jahre werden. Genauso spannend übrigens wie bei Sony. Denn da, das ist halt ganz witzig, weil ich wollte eigentlich nichts darüber sagen, aber ich bin von der Gamescom wiedergekommen. Und die ersten News-Medien, die ich so lese, ist, ja, PlayStation 5 Pro war eigentlich ein offenes Geheimnis. ich möchte das auch gar nicht so lange auswalzen hier.
Naja, aber was ist denn das offene Geheimnis?
Das offene Geheimnis ist, dass die Konsole bereits existiert. Und die Entwickler, also ich hatte Gelegenheit, mit 2 Entwicklern zu sprechen, die den Namen PlayStation 5 Pro nicht in den Mund genommen haben. Aber die haben halt gesagt, naja, wir haben aufgrund einer etwas leistungsfähigeren, mein Gott, ey, heute ist nicht gut, Konsole unser Spiel ein bisschen weiter nach hinten geschoben, damit wir es in diesem Release-Zeitraum ankündigen können. So, jetzt gibt es.
Was kann das denn sein?
Ja, ich weiß es ja auch nicht. Eine neue Xbox wird es wahrscheinlich nicht, weil Microsoft hat ja jetzt erstmal die Modelle angekündigt mit der Xbox Series X in weiß ohne Laufwerk. Und der Series S in schwarz mit 1 Terabyte Platte. Und was wird's wohl sein? Also Es gibt jetzt mehrere Hinweise darauf. Es gibt jetzt auch schon das erste Design, was geleakt wurde. Und zwar ganz schlau gemacht von dem Leaker Bilbilkuhn. Und den nenne ich jetzt hier so speziell beim Namen, weil dieser Leaker liegt mit 98% richtig mit seinen Sony-Leaks.
Weißt du, was ich super witzig finde? Mhm. Dass das mehr oder weniger heutzutage fast schon eine Berufsbezeichnung ist. Leaker.
Ja,
also,
ne?
Wie wird man Leaker? Was sind Leaker? Wieso können die leaken? Und das ist eigentlich voll interessant, da können wir mal drüber sprechen. So, wie kommt man dazu, Leaker zu werden? Und wie kommen die immer wieder an die Informationen? Und das klingt wirklich so, ja, ich bin Bäcker, was bist du? Polizist und du, ich bin Leaker.
Das Ding ist, wir hatten ja vor kurzem noch einen sehr erfolgreichen Nintendo-Leaker, wo mir der Name jetzt gerade nicht mehr einfällt. Und der lag immer zu 100% richtig. Und jeder hat sich ja gefragt, hä? Wie? Ja. Weil Nintendo ist ja eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln. So. Und das ist halt eine spannende Sache, weil es ist so, dass dieser besagte Leaker halt Zugriff auf das Backend der Webseite von Nintendo hatte. Also alles, was in der Nintendo Switch oder in der Nintendo Direct Präsentation präsentiert wurde, wurde jetzt schon als Quellcode hinterlegt auf der Webseite. Weil die Trailer ja dann auch auf YouTube veröffentlicht wurden und die Webseiten freigeschaltet haben. Und, Pioro hieß der, genau. So. Und offensichtlich hat Nintendo das jetzt erst mal vor kurzem rausgefunden, nachdem der ja ein paar Jahre erfolgreich Leaks rausgehauen hat, hat denn das mal nicht gemacht und der wusste halt gar nichts mehr. Und dadurch haben sie den halt gekriegt. Wie andere Leaker an die Sachen rankommen, weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal, andere Hersteller werden es im Hintergrund dann auch ausprobiert haben. Aber der Bilbilkuhn zum Beispiel, der ist so ziemlich auf derselben Schiene wie der Pioro. Man muss das ja mal ein bisschen einordnen von der Trefferquote und so. Und bei dem ist es so, zu 98% liegt der richtig. Und der hat wohl angeblich auch schon die Verpackung der PlayStation 5 gesehen. Also das heißt, das ist schon in der Produktion. Er geht davon aus, dass bis Mitte September es eine State of Play dazu geben wird oder ein PlayStation Showcase, eine Ankündigung. Und diese PlayStation 5 Pro sieht nicht großartig anders aus als die PlayStation 5 Slim. Ist aber ein bisschen breiter. Wahrscheinlich ein größerer Kühler drin oder so. Und das Witzige ist, ähnlich wie die PlayStation 4 Pro, unterscheidet die sich ein bisschen. Die PlayStation 4 Pro war ja so ein Doppeldecker im Grunde genommen. Die hatte ja in der Mitte noch so einen Plastikstreifen gehabt, der sie so ein bisschen fetter gemacht hat. Und damit haben sich drei Streifen ergeben. Und bei der PlayStation 5 Pro sieht es jetzt haargenau so aus. Also auch hier hast du halt dasselbe Design. Du sollst auch dieselben Seitenplates nutzen können wie bei der PlayStation Slim. Das heißt, die werden einfach nur ein bisschen getrennt vom eigentlichen Design durch drei Streifen in der Mitte. Ich guck mal gleich, ob ich dir das mal zuschicken kann. Dann kannst du dir das mal ein bisschen vorstellen. Und ich werde es auch auf Thumbnail dann mal bannen, dann später. Und das Witzige ist halt, das ist halt ein offenes Geheimnis. Weil viele Newsseiten haben darüber berichtet und ich dachte erst, ich halte mal lieber die Schnauze, bevor ich hier noch Ärger kriege oder so. Aber offensichtlich, wenn man da so halbgar, sage ich mal ganz blöd, das Ganze liegt, ist vielleicht übertrieben bei mir, aber berichtet, dann ist es halt offensichtlich das neue Ding so. Weil der Typ, dieser Bilbilkuhn, hat von diesem Karton eigentlich nur eine Zeichnung angefertigt, weil er sagte, bevor ich hier Ärger von Sony kriege und so, logischerweise, mache ich lieber eine Zeichnung da draus. Und mittlerweile scheint aber das finale Design schon durchs Internet zu gehen.
Ja.
Und ich habe es dir gerade geschickt über Discord.
Ja, ja.
Wenn du es jetzt siehst, du siehst, das Design ist ziemlich identisch. Du kannst dieselben Plates benutzen, die sind jetzt halt bloß durch drei Streifen getrennt. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr Abluft an den Seiten oder so. Ja, und damit haben wir dann bald eine leistungsfähigere PlayStation 5. Die Frage ist nur, für was? weil was werden wir mit der Konsole machen können? Also, es wird gemutmaßt, dass AMDs neueste Grafiktechnologie drinsteckt, die besseres Raytracing kann. Und du kannst dann halt bei vielen Spielen den Qualitätsmodus, den du momentan nur mit 30 Frames spielen kannst, dann mit 60 Frames spielen. Ist ja schon mal cool, auf jeden Fall. Weil ich bin wirklich so ein Typ, der guckt bei einigen Spielen, zum Beispiel Final Fantasy VII Rebirth, ist bei mir ein ganz großes Problem, weil es halt so seifig wird, dieses Spiel, dass ich immer hin und her schalte. Nehme ich jetzt lieber die 60 Frames oder nehme ich lieber den Qualitätsmodus?
Ja.
Und darüber wäre ich schon ganz froh, aber viel mehr wird auch nicht rumkommen, weil die CPU ist so ziemlich die gleiche, die taktet ein paar Megahertz höher, nur die Grafikeinheit wird überarbeitet. Und ja, wird jetzt halt nicht der Riesenrenner, sage ich mal. Aber wir werden es sehen. Aber ich bin halt wieder der erste Technikidiot, der in den Laden rennt und die kauft. Preise gibt es noch nicht. Ich gehe aber mal von 599 Euro aus. Und angeblich soll sie eine 2 Terabyte SSD intern haben. Gut.
Das 2 Terabyte, ja, boah, gut, dann kriegst du halt 5 Spiele auf die Platte.
Ja, vor allem bei einer PlayStation 5 Pro, da soll es wohl wieder so eine Pro-Zertifizierung geben. Und da könnte es dann auch sein, dass wieder höher aufgelöste Texturen reinkommen. Und dann werden diese 2 Terabyte, also dieser doppelte Speicher, wahrscheinlich auch einfach aufgeraucht. Und das war's.
Also solange halt Spiele, die teilweise 300 Gigabyte auf der Platte fressen, macht's, können sie die Festplatten noch so sehr bauen, da muss eine andere Lösung irgendwann demnächst mal her.
Ja, ja, richtig, genau. Also die haben jetzt schon durch AI, da sind wir mal wieder, KI, Algorithmen entworfen, die in Echtzeit eine schwächer aufgelöste Textur nehmen können. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast eine Full-HD-Textur, ja, also eine 1080p-Textur, die nimmt im Schnitt vielleicht ein Achtel von einer 4K-Textur, weil du kannst es nicht einfach 1:1 hochrechnen. Und die kann dann eine KI, die dann auch über den Grafikchip, die die PlayStation 5 Pro haben soll, in Echtzeit auf 4K hochrendern. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Weil es kann ja auch nicht sein, dass wir irgendwann wieder wie bei der PlayStation 1 dann irgendwie bei 4 oder 5 CDs sind. Oder Blu-Rays in dem Fall. Ich würde mir schon wünschen, dass es dann irgendwann mal wieder auf eine passt. Das wäre schon mal ganz gut. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, Call of Duty zum Beispiel, wo dann einfach Activision Blizzard im Hintergrund sagt, ach, scheiß drauf. Wir ballern einfach alles, was auch in Assets irgendwie noch im Spiel rumballert. Das sortieren wir erst gar nicht raus. Das dürfen die sich schön Patch für Patch wieder runterladen. Das ist dann natürlich einfach faul.
Ne? Ja.
Und ja, und das wird halt spannend zu sehen, wie sich das noch in Zukunft entwickeln wird, das Ganze.
Na, vielleicht entwickeln sie ja endlich mal eine Möglichkeit, dass man nicht die PlayStation 4 und die PlayStation 5 Variante installieren muss. So, dass mir Ghost of Tsushima halt 300 Gigabyte wegnimmt, weil ich halt beide Versionen installieren muss. Das ist doch kacke.
Wie, du musst beide Versionen installieren?
Na, man muss die, wenn man ein PlayStation 4 Spiel hat und das dann, und dann die PlayStation 5 Version, also das PlayStation 5 Update haben möchte, dann muss man die PlayStation 4 Version und die PlayStation 5 Version beide vollwertig installieren.
Ach, das ist ja spannend. Ja. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Ich habe immer versucht, ein Spiel abzugraden, direkt auf die native PlayStation 5 Version. Aber es war auch ganz witzig, denn ich wollte irgendwann mal Dragon Ball Z Kakarot nachholen. Und da sieht ja die PlayStation 5 Version wirklich wesentlich besser aus als die 4er Variante. Und dann dachte ich so, kaufst es lieber für ein Zwanni bei Amazon oder so, kaufst dir direkt die PlayStation 5 Variante. Zum Glück kam die kurze Zeit später dann raus im PlayStation Store, weil sie nur die PlayStation 4 Variante hatten. Und da konntest du die einzeln installieren, die dann tatsächlich 20 GB kleiner war als die PlayStation 4 Variante. Warum? Weil PlayStation 4 halt noch auf eine klassische Festplatte setzt und da musst du halt Texturen mehrmals ablegen, damit der, naja, dieser Arm, also man kann sich das ja vorstellen wie ein Schallplattenspieler im Grunde genommen, dieser Arm muss ja immer hin und her springen und deswegen hat man das an verschiedenen Speicherorten abgelegt. Dadurch ist die PlayStation 4 Version sogar größer, aber ich musste nur die PlayStation 5 Version installieren. Ich wusste aber nicht, dass wenn man eine Upgrade-Version hat, beides installieren muss. Das ist ja absolute Scheiße.
Ja, mega. Also, ja. Ne? 300 Gigabyte ist halt schon echt happig, ne?
Ja, also nee. Aber ja, spannende Sache auf jeden Fall. Und weißt du, Tim, wir hatten jetzt ein Thema, was ich im Vorfeld noch nicht angesprochen hatte, was wir vorhin abgesprochen haben, wo ich gerade das Thema KI genannt habe. Es gibt nämlich noch ein spannendes Thema. Angeblich ist nämlich Half-Life 3 in Entwicklung. Und
wie kommst du denn jetzt darauf?
Durch das Thema KI. Denn Valve hat ja immer gesagt, wenn wir keine neuen Ideen haben, keine neuen technischen Sachen, die wir in einem Half-Life einbauen können, dann machen wir auch kein neues Half-Life. Also die sind da so ein bisschen wie Nintendo.
Ja.
Das kann jetzt eine Ausrede sein, weil sie sich ewig auf Steam konzentriert haben. Aber tatsächlich durch dieses generative KI-Ding soll es wohl auch in Half-Life 3 so kommen, dass NPCs dann individuell auf dich reagieren. Das soll in anderen Spielen auch kommen, aber dazu würde ich gerne mal deine Meinung wissen, was dein erster Gedanke dazu ist, denn auf der einen Seite ist es natürlich so, die Hersteller sparen sich tausende Entwicklungsstunden, um da irgendwelche Sachen einzusprechen und angeblich haben auch schon erste Synchronsprecher Verträge darüber bekommen, wenn die Sachen einsprechen, dass die Stimme dann weiter genutzt werden darf für individuelle Sachen, aber das ist natürlich immer so ein schwieriges Thema, aber abseits mal davon, was wäre das für dich, wenn NPCs auf einmal auf dich individuell reagieren könnten? Ich hatte das nämlich auf der Gamescom bei den Nvidia-Moderationen, da hatten wir so eine Tech-Demo und da konnten wir uns live mit so einem NPC unterhalten und der hat dann auch wirklich darauf reagiert, was wir gesagt haben. Und das muss nicht nur auf individuelle Sachen sein, die dich betreffen, sondern auch welche Sachen, die zusammenhängend im Spiel sind. Hältst du das für eine gute Sache des Fortschritts oder sagst du eher so, ja, ich weiß nicht?
Das ist ein großes Thema, ne?
Mhm.
Denn für mich ist es der nächste Schritt. Für mich ist es die einzige Möglichkeit aktuell, die ich sehe, wie wir mal wieder einen richtigen großen Fortschritt bekommen werden. Weil ich, wie gesagt, mein Take kennst du. Meiner Meinung nach treten die meisten Hersteller doch schon seit 15 Jahren auf der Stelle. Und wir entwickeln halt immer dieselben Spiele, gute Spiele, klar, aber halt dieselbe Art von Spielen, einfach nur immer so ein kleines bisschen besserer Grafik. Aber wir gehen da halt technisch einfach nicht Richtung Fotorealismus. Und von PlayStation 3 zu 5 hat sich nur verändert, dass das halt grafisch schöner wird, technisch schöner wird. Ja. Nintendo entwickelt halt immer noch mal so ihr eigenes Ding, aber damals der Schritt von Super Nintendo zu N64, 8-Bit, 16-Bit und dann auf einmal 3D, das war BAM! Das war alles anders, es hat alles verändert, es war etwas völlig Neues. Dann immer mal wieder kleine Spiele haben so ein paar Grenzen gesprengt, wie die Sims damals, so Lebenssimulation, GTA mit einer riesigen Welt oder Pokémon Go mit einem einzigartigen Spielkonzept, WoW, was halt so ein großes MMO und so. Es gab immer mal so kleine Vorreiter, Minecraft mit grenzenloser Freiheit und sowas und so fort. Aber meiner Meinung nach ist der nächste große Schritt, der hoffentlich kommt. Ich muss dazu sagen, ich bin, was das Leben angeht, sehr skeptisch, was KI angeht. Aber in Videospielen ist es der größte Segen, den wir uns wünschen können. Denn ich finde es absolut faszinierend, den Gedanken. Ich habe damals mal Thief gespielt auf PS4. Und relativ schnell zu beschreiben, du spielst quasi einen Dieb in so einer alten Stadt in England, ist das, glaube ich. Mhm. Und du begibst dich halt so durch diese Stadt, musst halt relativ viel halt sich immer so in den Schatten aufhalten, weil du bist halt ein Dieb, willst nicht groß gesehen werden. Kann man sich vorstellen, als wenn so ein Ninja durch Japan geht. Hier war es halt ein Dieb in England. Und du konntest dann halt auch überall über die Dächer klettern und musstest halt dann immer mal so zum Beispiel in so ein großes Anwesen und da dann einen Gegenstand rausholen, was dein Auftrag ist. Und du hast dann währenddessen auch immer mal wieder in die Häuser reingucken können, auf denen du rumgeklettert bist. Und hast dann da Menschen gesehen, also NPC, die sich halt unterhalten haben, die ein Leben gelebt haben. Oder wenn du halt in dieser Mansion warst, dann musstest du gucken, dass die Leute, die sich da bewegt haben, halt, keine Ahnung, der Koch ist halt da hingegangen, weil er etwas aus dem Lager brauchte. Mhm. Und das natürlich waren das alles so in dieser kleinen Möglichkeit geskriptete Vorgänge. Und die Möglichkeiten waren limitiert. Aber ich habe damals schon geträumt, Alter, wie geil wäre denn ein Spiel, wo du durch das komplette London kletterst und in jedem Haus sitzt ein Mensch, der ein komplettes Leben führt, dass du theoretisch könntest du in dem Spiel nichts anderes machen, als 24/7 den Lebenszyklus dieser Figur zu beobachten und zu beobachten, wie der einkaufen geht, ob der ein Date hat, ob die knutschen, ob er sie umbringt. Ganz absurd. Du beobachtest einen Mord oder du beobachtest einfach einen Menschen, wie er vielleicht 3 Monate gar nichts macht und ein langweiliges Leben führt, weil KI kann ja sein, dass der Mensch dieses Verlangen hat oder du, wie der Mensch auf dem, dann begleitest du ihn zur Arbeit, wo dann andere Menschen sind und dann kündigt er oder er hat Gespräche, also eigentlich diese typischen Leben, was zwar an sich langweilig klingt, aber dieser Reiz, dass du halt jeden Menschen in dieser Stadt beobachten könntest und mit jedem dieser Leben interagieren könntest, das war ein sehr, sehr krasser Gedanke und hat ein Verlangen nach dieser Art von Spiel tatsächlich freigesetzt. Nicht, weil ich Voyeur sein möchte, sondern weil ich mir gedacht habe, was wäre das denn für eine unglaublich interaktive und immersive Spielwelt, wenn in einem RPG wirklich jede Figur einen KI-geführten Lebenszyklus hat, einen KI-geführten Charakter hat, der sich dann aber auch ja jedes Mal individuell gestaltet. Wenn das Spiel halt gestartet wird, dann hast du halt jedes Mal ja, je nachdem, was du machst, andere Figuren, so Schmetterlingseffektmäßig. Und ich fand den Gedanken absolut faszinierend. Es gibt, glaube ich, ein Indie-Game mit so einer ganz platten Grafik. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen, aber da ist es halt tatsächlich so, dass die meisten Figuren KIs sind. Und dass du da so kleine Völker entdecken kannst, die je nachdem, was du machst, dann halt friedlich sind, dich verspeisen oder sich mit dir zusammentun. Du kannst nicht reden mit denen, aber das ist, fand ich ganz, und ich habe da mal ein Video drüber gesehen, es kommt leider gerade nicht auf den Namen, aber ich finde den Gedanken spannend und ich glaube, dass das noch eher als Virtual Reality, was meiner Meinung nach schon relativ gut erfasst von uns ist, also jeder von uns hat ein Bild, wie Virtual Reality aussieht. Klar wird das noch weiterentwickeln und es ist ein geiles Spielgefühl. Aber es ist keine komplett neue Art, tatsächlich Videospiele zu erleben. Und ich glaube, dass KI etwas sein könnte, was, wenn das erste Spiel da ist, das erste Spiel, was das tatsächlich schafft, ob es jetzt Half-Life 3 ist oder GTA 6 oder ein überraschendes Spiel in irgendeiner anderen Form, das erste Spiel, was uns diese Welt präsentiert, in der alles immer anders ist und KIs ein individuelles Leben führen, das wird alles verändern und wird der absolute Knaller. Und ich freue mich da tatsächlich sehr drauf.
Ja, es ist halt, also ich würde sagen, dieser 2D zu 3D-Schritt, den können wir nie wieder einholen. Ich wüsste nicht, wovon, weil KI und NPCs sind halt ein Teil von dem Videospiel. Aber 3D hat halt alles geändert, wie wir Videospiele wahrnehmen, wie wir das Ganze wirklich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das Wahrnehmen von Videospielen war halt damals ein komplett anderes Ding. Und
ja, aber ist es jetzt, glaube ich, auch. Ich glaube tatsächlich, dass wenn das Ding da ist mit KI, dass das auch unsere Wahrnehmung auf Videospiele in einer ähnlichen Form massiv verändern wird. Glaube ich. Also dann natürlich anders. Da geht es dann nicht um Grafik. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein ähnlich eindrucksvolles neues Spielgefühl in Bezug auf Videospiele bei uns erzeugen könnte. Das erste Spiel, stell dir das doch mal vor, wie krass das wäre. Mittlerweile sind wir doch so weit, wenn du ein Spiel spielst und du gehst in ein, du siehst halt ein Lager und du startest das Spiel und da steht eine Wache. Du weißt doch ziemlich genau, was sie sagen wird. So, entweder was Beklopptes, aber du weißt, was dich erwartet. Du erwartest quasi nichts, weil nichts kommen wird. So. Aber jetzt hast du doch keine Ahnung, was diese Wache erzählt.
Ja.
Du weißt nicht, was die für ein Leben führt. Du weißt, es kann natürlich auch sein, dass die KI quasi so programmiert ist, dass diese KI denkt, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt ja auch schon gelebt hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass die KI nicht anfängt zu leben, wenn das Spiel gestartet wird, sondern dass die KI denkt, sie ist jetzt 32 Jahre alt und hat 32 Jahre gelebt und hat eine Erinnerung an 32 Jahre Leben. Du könntest mit dieser Wache dich eine Woche lang unterhalten, also wenn sie dich lässt, vielleicht sagt sie auch, verpiss dich jetzt. Vielleicht greift sie dich auch an, wenn du zu frech wirst und du weißt nicht, was diese Wache machen wird. Du weißt nicht, wie sie darauf reagieren wird. Vielleicht hat sie eine Allergie auf Wespen und auf einmal kommt eine Wespe und die Wache zuckt zusammen und läuft weg. Vielleicht kann sie dich nicht ab, weil du Ohrringe trägst und denkt, oh, Hexenwerk. Und du weißt nicht, was diese Wache machen wird. Und das ist unglaublich spannend und verändert, glaube ich, deine Wahrnehmung auf viele Spiele eben massiv, weil wir so festgesetzt sind, Dinge zu erwarten, die aber auch immer wieder erfüllt werden. Und dieser, ich glaube, dieser Faktor, nicht zu wissen, was die Figuren machen, ist geil.
Das Ding ist aber, dass KIs halt auch begrenzt werden müssen. Es gibt ja, da mehrere Beispiele. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob das 4 war, also 4 hatte ja eine unglaublich schlaue KI, aber ich glaube, mal einen Entwickler gehört zu haben von einem anderen Spiel, der hat gesagt, wir hatten eine super schlaue KI, die dann halt auch den Gegner umgangen hat und so weiter und so fort, aber es wurde halt einfach irgendwann zu schwer.
So. Ja, okay, das ist natürlich, ja.
Ne? Und Ähnliches hattest du ja zum Beispiel bei Morrowind, glaube ich, bei Elder Scrolls. Da war es so, dass die KI denn im Grunde genommen genauso schlau programmiert wurde wie der Spieler. Das Ding ist, die konnten dann das Spiel für dich durchspielen. Und das, bevor du überhaupt an die Stelle angekommen bist. Also das ist hier, das habe ich jetzt erst aus dem neuesten Skis-Video rausgefunden. Die haben dann zum Beispiel, da ist dann so, ich weiß nicht, könnte auch Skyrim gewesen sein, aber er hat gesagt, da ist irgendwie eine Drogensucht irgendwie im Land ausgetreten. Und dann haben die einfach den Händler, der diese Drogen auf Lager hat, gekillt, bevor du den überhaupt erreichen konntest. Und dann konntest du halt nicht weitermachen. Und das war halt in diesen Testings dabei.
Hey, ne? Ich finde das geil. Aber das ist doch genial. Also ja, das ist ja, doch klar. Geil. Und dann spielst du halt auf einmal ein ganz anderes Spiel als vorher gesehen. Natürlich, im Moment gibt es noch Probleme, aber glaube ich halt aber auch deshalb, weil die Spiele ja nicht darauf ausgelegt sind, was die KI machen kann. Man kann es nicht abschätzen. Aber das, wie gesagt, deshalb, das erste Spiel, was es schafft, ein Spiel mit solchen KIs trotzdem spielbar zu halten, Wahnsinn. Ich finde das, was du gerade erzählt hast, so geil und ich hätte das halt gerne dann im Spiel erlebt. Stell dir das doch mal vor, du spielst ein Spiel, nur um zu erfahren, dass die KI im Spiel dein NPC umgebracht hat, um an die Drogen zu kommen. Ich hätte mich einfach, keine Ahnung, ich fände es halt super witzig.
Dafür müsstest du halt 1000 Sachen noch mit einbauen, ne? Ja, also dass das individuell abläuft oder dass du eine Alternative hast oder der Händler selbst so schlau ist, sich dann irgendwann zu verstecken. Das Ding ist halt einfach, wenn dann natürlich die KI so schlau agiert, also das ist ja noch nicht mal richtig KI, wir reden da noch nicht von diesen Large Language Models oder sowas, die wir jetzt haben, sondern dass die KI einfach so schlau ist und das Spiel vor dir durchspielt, also vorher den Endgegner besiegt, also es ist doch der Wahnsinn, ja? Es ist voll geil. Ja, aber es ist halt auch 1000 Sachen, die man da in Zukunft beachten muss. Aber ich bin auf der anderen Seite voll bei dir. Wenn du so individuelle Texte machen kannst und auch zum Beispiel andere Leute beschuldigen kannst und sowas alles, dass sie vielleicht der Verräter sind und so. Und durch damit so ein bisschen durch das Spiel mogelst. Und du, die Frage ist, wie nah wird einem das gehen? Stell dir mal vor, du beschuldigst jemand Unschuldigen, dass er gesagt wird, ja, vielleicht so ein Mittelalterspiel. Und der saß hier und der fängt dann an zu flennen und sagt, ich bin nicht schuld, ich habe hier überhaupt keine Ahnung. Und wird dann am Ende vielleicht noch geköpft oder so. Wie weit kannst du das mit dir vereinbaren? Weil ich habe ja manchmal schon so dieses Gefühl so, das will ich diesem Videospielcharakter jetzt nicht antun, wenn ich in einem Spiel bin, der mich begleitet hat oder dem dann was passiert und der mir irgendwie nahe gewachsen ist und so. Aber wenn die dann wirklich realistisch reagieren können und eine natürliche Reaktion darauf zeigen, es ist schwierig. Ne? Es ist so eine individuelle Entscheidung. Ne?
Ich denke da jetzt die ganze Zeit drüber nach. Ich meine, man müsste dann halt wirklich gucken, dass man es schafft, diesen KIs einen gewissen Oberbefehl trotz, also ähnlich wie bei iRobot, dass es so Oberbefehle gibt, dass man zum Beispiel sagt, egal was passiert, egal was du machst, du musst, wenn du auf den Spieler triffst, dann musst du ihn behelfen oder du musst das und das, dass es halt so gewisse Oberbefehle gibt, die dieser Charakter trotzdem gezwungen ist zu befolgen. Das ist dann natürlich dann die Frage, wenn man KIs zu schlau macht, Es ist nicht ganz einfach. Das ist ähnlich wie diese iRobot-Thematik. So, ich soll die Menschheit beschützen und um die Menschheit zu beschützen, muss ich euch alle versklaven. So.
Ja, genau. Oder einsperren halt, ne? Ja. Weil die Menschheit nur Scheiße baut.
Ja, und genau.
Das wäre ja auch irgendwie die logische Konsequenz, wie ich finde, weil wir sind halt einfach alles Idioten. Also wenn wir neigen ja sowas von dermaßen zur Selbstauslöschung, dass da noch keiner auf den roten Knopf gedrückt hat, ist schon eher ein Wunder als alles andere. So.
Das erinnert mich an diese eine Unterhaltung. Es gab immer eine Unterhaltung mit, ich weiß aber jetzt leider nicht, welche KI das war. Ob, ich meine, es war nicht ChatGPT, irgendwas etwas Neueres, wo sich mit der KI unterhalten wurde, was würde die KI machen, um das bestmögliche Wahlergebnis in Deutschland irgendwie so aufzubringen. Und im Endeffekt führte es nach einer langen Unterhaltung dafür, dass die KI den logischen Schritt gegangen ist, erstmal den meisten Menschen das Wahlrecht wieder zu entziehen, weil die KI der Meinung war, dass ganz viele Menschen gar nicht die, wie sagt er so schön, gar nicht schlau genug sind zu wählen oder gar nicht informiert genug sind zu wählen oder zu alt oder zu jung oder geistig nicht in der Lage oder zu verbohrt oder so. Und sagt einfach, dass, dass es viel sinniger wäre, eine Art Elite zu stellen und zu testen, um das bestmögliche Wahlergebnis und also sogar, du merkst schon, welche Züge das annimmt, ne? Da ging wir dann wieder klar. So Richtung Regime und im Endeffekt kam er dann so zu dem Schluss, dass es doch am besten tatsächlich für alle wäre, wenn man einfach die Macht dem schlauesten Menschen des Landes gibt, der dann Berater hat und so weiter und so fort. Und auf einmal kam diese KI irgendwie zu einem solchen Schluss, was dann natürlich ein komisches Gefühl erzeugt hat, bei dem, die sich mit der KI unterhalten haben. Weil auf einmal wurde die KI, kam zu dem Schluss, Hitler war doch gar nicht so schlecht, weißt du?
Ja, so nach dem Prinzip, ich kann jetzt dann natürlich kein Urteil über seine Intelligenz geben oder sonst was. Ja, man weiß nur, oder zumindest wird es behauptet, dass der Mensch geistig nicht ganz auf der Höhe war irgendwann mehr. Aber dieser Schluss, dass man im Grunde genommen alles ein paar Individuen in die Hand drückt, sage ich mal, um dann andere damit zu regieren, ist halt auch, es ist schwierig. Also es ist wirklich ganz schwierig. Und das ist ja auch immer der Punkt. Ich könnte mir vorstellen, das ist einer der Punkte, warum KIs immer nach einer gewissen Zeit in die rechte Ecke abdriften. Ne? Also wenn
ja, das Interessante ist, weil KIs nicht mit dem menschlichen Fehler rechnen können. Oder nicht so doll. Weil, pass auf, jetzt wird's hier gefährlich. Bitte versteht mich jetzt richtig. Wenn man jetzt mal einfach mal so rein logisch denkt, dann ist es ja auch die beste Art, regiert zu werden. Von dem schlauesten Menschen mit den schlauesten Beratern, die dann unser Interesse am besten für uns umsetzen. Aber Menschen sind Arschlöcher. Und die Gefahr, dass dann eben dieser eine Mensch oder dieses Regime dann eben die Macht missbraucht und durch Geldgier oder durch rassistische Gedanken oder sonst was dann auf einmal die Macht missbraucht, ist viel zu groß. Und natürlich dürfen wir das so nicht machen und umsetzen. Demokratie ist toll. Aber wenn eine KI nicht damit rechnet, dass wir Menschen einfach im Kern dumm und scheiße sind, dann ist ja der Gedanke, dass das eine tolle Regierungsform wäre, erstmal ja naheliegend. Und deshalb driften KIs so oft gedanklich in diese Richtung, weil sie nicht die Komplexität des schlechten menschlichen Wesens so schnell erfassen können.
Ja, und das ist immer noch ein Riesenproblem. Man sieht ja trotz des ganzen Fortschritts auf der KI-Forschung und so weiter und so fort, dass trotzdem nicht alles begriffen werden kann durch einen Algorithmus oder was auch immer im Hintergrund werkelt. Ne? Und das ist halt eine Gefahr. Also das ist wirklich eine Gefahr, die man auch, ich finde, auf diesem Stand lassen sollte, weil man dann irgendwann dieses, ich sag mal, da sagt man jetzt so ganz aus dem Reflex raus, nee, ist nicht so gut gelaufen. Ne? Und das ist, schwierig. Also ich bin da auch ganz, also generell sollte man keine computergesteuerten Algorithmen dazu befragen, was die Zukunft der Menschheit angeht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, ja.
Das Problem ist, kriegen wir es besser hin, auf Dauer?
Ja, ne? Das ist dann die Frage.
Ne? Und manchmal bin ich ehrlich, zweifle ich ganz hart dran, dass wir das besser bekommen. Aber es ist eine ganz schwierige Frage, aber so im begrenzten Bereich der Videospielentwicklung und wenn man ein Spiel speziell darauf auslegt, dass man zum Beispiel eine KI verwendet, weil sie dann theoretisch dich auch umgehen kann mit ein paar schlauen Tricks und sowas alles, da musst du dann wahrscheinlich wieder im Hintergrund ganz schlau dazwischen wirken und so, dann ist es halt eine geile Sache, wie ich finde. Also da bin ich dann voll bei dir und ich hoffe einfach, ja, dass Valve was Gutes draus machen wird. Und Valve ist momentan noch der einzige Spielehersteller, wo ich sage, macht mal. Und warum? Weil sie keine Aktionäre haben, weil sie sich selbst finanzieren und unendlich Geld mit Steam machen einfach, um denn so eine Sachen auch umzusetzen und zu testen. Und deswegen schauen wir mal, wie es dann weitergehen könnte.
So, jetzt haben wir uns ja so festgebissen an diesem Thema.
Ja.
Wir wollten ja eigentlich noch über was anderes sprechen. Jetzt ist die Frage, knallen wir das jetzt schnell durch oder liefern wir
ja,
es
Ja, komm,
nach?
Machen wir jetzt.
Okay. Ja, da gab es so Shows, ne?
Oh, das klingt aber nicht begeistert.
Diesmal tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, das beruht natürlich auch wieder sehr auf individuellem Geschmack. Also wir sprechen natürlich von der Nintendo Direct Partner Showcase/Indie-Show. Ich persönlich kann es recht kurz halten. Ich fand die Indie-Show ganz nett. Die Indie-Show hatte doch interessante Spiele, wo ich dann auch also aufgehorcht habe. Auch so gerade so im Pixel-Look, wo ich so gesagt habe, oh, das kannte ich jetzt noch gar nicht. Das sieht jetzt sehr interessant aus. Aber auch jetzt kein oberkrasser Burner. Und selbstverständlich war die Show eh Schmutz, weil die Indie-Show hat keinen Hollow Knight vorgebracht. Hollow Knight Silksong, darauf warten wir natürlich schon als großer Hollow Knight-Fan. Das ist eins meiner Lieblingsgames. Und die Partner-Showcase fand ich halt komplett langweilig. Aber halt, es war einfach nichts dabei, was meinen persönlichen Geschmack getroffen hat. Ich fand die Castlevania Collection cool. Ja. Hat mich gefreut für die Fans, die sich dann halt auch freuen. Aber pass auf, diese Collections, ne? Wenn ich Castlevania spielen wollen würde, auch die Älteren, könnte ich es ja jederzeit tun. Über das böse Wort E. Das heißt, wenn jetzt so eine Collection rauskommt mit 3 Klassikern, dann denke ich mir so, ja, okay, das sind jetzt ja keine neuen Spiele und gerade wenn es keine Remakes sind, dann hätte ich sie ja schon jederzeit spielen können, deshalb hält sich da meine Begeisterung immer so ein bisschen in Grenzen. Ich freue mich für die, die sich da gefreut haben über diese Spiele und ansonsten die Partner-Showcase fand ich persönlich halt nicht wirklich ergiebig. Ich gebe der Gesamtshow tatsächlich diesmal nur eine 5 von 10, aber ohne die Show zu haten, sondern einfach, weil da nichts für mich bei war.
Also ich sag's mal so, ich habe hier noch die Notizen vor mir, ich mache ja da immer diese Zusammenfassungen dann für die Leute, die dann halt nicht so viel Zeit haben. Und ich sag's mal so, es gibt ein paar schöne Sachen, zum Beispiel Balladro spielst du ja sehr gerne, ne, Indie-Showcase. Die haben gleich mal so ein Triple-DLC kostenlos bekommen. X-Vampire Survivors, Dave the Diver und Among Us. Finde ich eigentlich cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bedeutet. Wahrscheinlich ein paar Kartendecks oder was weiß ich. Dann halt Never von Grease hat ein Release-Datum bekommen, am 15. Oktober. Dann sind halt noch so Kleinigkeiten aufgefallen. Power Wash Simulator habe ich einmal gespielt, fand ich nicht so geil. Ist mir zu frickelig. Und was ich ganz witzig fand, war Pico Park 2. Da kannst du bis zu 8, also danach hast du keine Freunde mehr, glaube ich. Weil da bist du mit bis zu 8 Spielern verbunden und die müssen dann halt durchs Level. Ist in 2D, ist ähnlich wie Only Up, bloß dass du halt durch normale Level gehst und dann halt verschiedenste Strategien ausarbeiten musst mit deinen Kumpels. Metal Slug Tactics sah ganz cool aus. Pizza Tower kommt auch auf die Switch, endlich mal nach 2 Jahren oder so. Und dann ging es ja mit der Partner Direct weiter. Und da fand ich dieses Tetris Forever ganz cool. Aber nicht, weil das jetzt 15 Tetris-Spiele in einer Collection sind, sondern weil du im Multiplayer mit verschiedenen Tetris-Spielen gegeneinander antreten kannst. Ich weiß nicht, wie die das umsetzen. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Da muss ja jedes Spiel so seine eigene Punktebewertung haben oder was weiß ich, die da im Hintergrund läuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendeiner sagt, hey, das ist die einfachste Variante, Punkte zu kriegen, also nehme ich das. Vielleicht muss auch jeder ein anderes nehmen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dann wird es sich nicht so gut durchsetzen. Keine Ahnung. Ein Patrick-Star-Spiel, ich habe das vorher nicht gesehen. Ich bin der Meinung, das ist komplett neu.
In glaube der
SpongeBob-Marke. Und was ich für mich cool fand, aber das ist halt auch das, was du wieder angesprochen hast, ist dieses Worms Armageddon Anniversary Edition, was auf der Nintendo Switch exklusiv noch die Game Boy Color Version enthält. Und das fand ich halt eine coole Sache. Und Ja, ist halt ein altes Spiel mit ein bisschen überarbeitet, wird wahrscheinlich für einen Preis von 40 Euro auf den Markt kommen. Aber was mir negativ aufgefallen ist bei diesem Nintendo Direct Showcase, Partner Showcase, ist, dass viele Spiele in der physischen Variante jetzt noch später rauskommen. Viele Spiele kommen jetzt im September raus und kriegen dann die physische Variante im November. Wo man dann immer so versucht, ja, na komm, jetzt hol doch die digitale Variante, weißt du?
Ja.
Und das ist nicht so mein Ding. Was ich auch geil fand, da müsste man aber die Tests abwarten, ist die Stalker Trilogy, weil Stalker eigentlich eine fantastische Spielserie ist, die es verdient hat, nochmal eine Neuauflage zu bekommen vor Stalker 2. Dragon Quest 3 hat ein Release-Datum bekommen am 14.11.2024, also auch was für Weihnachten. Die Castlevania DS Collection, die du gerade erwähnt hast, ist am Tag der Direct rausgekommen. Ja, aber wie wir schon bei den Konami-Dingern gesehen haben, die gibt's innerhalb von kürzester Zeit dann für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Ich habe die Contra Collection auf der Switch und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, weil du auch die Probotector-Varianten dabei hast, ne? Also auch die PAL-Version, die versucht man nicht einfach wegzugraben oder so, weil es halt damals die geschnittenen Fassungen waren, sondern weil die ja auch ein bisschen eine andere Story hatten und so. Und das fand ich richtig geil. Es gab eine Civ 7-Ankündigung, muss man aber dazu sagen, ist runtergedampft zur PC-Version, nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich. Aber für unterwegs sollte das reichen und ist sicherlich auch runtergedampft, weil man ja pro Zug immer weiter berechnen muss und so weiter und nicht, dass das am Ende Minuten dauert auf der Switch. Dann gibt es einen neuen Sims-Teil, My Sims Cozy Bundle, wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja jetzt überhaupt nichts für mich. Aber Mickey Epic 2 wurde nochmal gezeigt, hat ein Release-Datum bekommen, was ich Idiot nicht aufgeschrieben habe.
Ah, da wird die Demo gespielt, by the way. Kann ich gleich noch kurz was dazu sagen.
Ah ja, sehr schön. Just Dance wird anscheinend offensichtlich von Ubisoft nicht mehr in die Ubisoft-Shows erwähnt, nur noch in den Directs, weil es wahrscheinlich immer mehr an Bedeutung verliert. Und ein neues Rune Factory-Spiel wurde angekündigt. Guardians of Azuma kommt im Frühling. Und als große Überraschung zum Rausschmiss haben wir noch Yakuza Kiwami. Nachdem ja Sega Ewigkeiten gesagt hat, Yakuza wird nicht auf die Switch kommen, kommt es jetzt doch. Und jetzt haben sie natürlich aber den perfekten Übergang, weil Kiwami ist quasi das Remaster des ersten Teils. Das können sie wahrscheinlich noch locker auf einer Switch 1 bringen. Und die zukünftigen Teile werden dann wahrscheinlich auf der Switch 2 erscheinen. Einfach.
Ja.
Ja. Ja, dann sag mal hier, Mickey Epic 2.
Also Mickey Epic 2 haben wir die Demo gespielt. Macht Spaß. Sieht toll aus. Optisch war das Spiel eh immer schon schön und hat super viele tolle Ideen. Ist ein schönes Spiel. Es war halt damals nur gedoomt, weil die Steuerung und die Kamera war unterirdisch. Also wirklich gar keinen Spaß gemacht. Also ja. Noch nicht mal so, dass ich mich anstelle, es hat gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Und doch jetzt, macht Spaß. Schönes Spiel, kann man gut steuern. Ich habe es natürlich auf dem PC gespielt. Switch gucke ich mir nicht mehr an, weil man hat tatsächlich auch in der Show gesehen, das geht nicht mehr mit der Switch. Also was da für Titel gezeigt wurden in der Partner-Showcase, das war peinlich. Also ich fand einige Spiele, die da gesehen wurden, die kann man so in der heutigen Zeit so in der Qualität einfach nicht mehr zeigen. Ich fand Civilization ist schon schlecht, aber es gibt gute Neuigkeiten für Pokémon-Fans. Und zwar ist vielleicht zukünftig Pokémon Legenden Arceus nicht mehr das hässlichste Spiel auf der Switch.
Okay.
Also, weißt du, welches Spiel ich meine?
Nee, gerade nicht. Ich bin gerade
Goat Simulator 3. Also, Goat Simulator, das war richtig zum Fremdschämen, ne? Also, ich habe mich wirklich dabei erwischt und die Zuschauer haben das Gleiche gesagt. Man hat sich tatsächlich dabei erwischt, wie die Kinnlade unten hing. Weil es so schlecht aussah. Framerate des Todes. Die Sachen haben vor dir geladen, sind aufgeploppt. Das Wasser hat wirklich Pokémon-Konkurrenz gemacht. Und es war so verpixelt. Es war eins der hässlichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Das war katastrophal. Die Switch ist sowas von ausgedient. Und deshalb, ich habe gar keinen Bock mehr, was nicht von Nintendo selbst kommt, auf der Switch zu spielen. Weil man kann ja noch nicht mal den Indie-Spielen heutzutage trauen, weil auch die ja schon laggen und nicht funktionieren. Also es ist wirklich, die Konsole ist durch, wir brauchen dringend was Neues. Und in der Präsentation, da waren echt grausam aussehende Titel dabei, muss ich sagen. Und deshalb hat die auch für mich so einen negativen Beigeschmack gehabt. Auch natürlich, weil einfach nichts für mich dabei war. Yakuza interessiert mich nicht. Und viele Titel habe ich mir gedacht, oh, okay. Deshalb war für mich mehr. Ja. Ich habe sie mir so angesehen, war okay, aber war für mich eine schwache Show.
Ja, da muss ich auch dazu sagen, dass Yakuza war für mich halt rein von der Sache, eine Überraschung, dass es jetzt doch kommt. Ne? Mhm. Also Yakuza juckt mich halt auch überhaupt nicht. Aber dass es kommt, ist auf jeden Fall schon mal ein Zugeständnis, hoffentlich dann für die Zukunft einfach. Und in der Hoffnung, dass die Dritthersteller nicht gleich wieder beim ersten zucken, wenn die Switch 2 vielleicht nicht ganz so krass anläuft wie die Switch 1, dann gleich wieder abspringen.
Mhm, so. Ja.
Das ist halt wichtig, dass Nintendo die jetzt noch ins Boot holt. Aber gut, ins Boot holen tun wir natürlich auch gerne jedes Mal unsere Unterstützer am Ende einer Folge, denn wir sind heute mit unseren Themen durch. Und ich gehe gleich wieder ins Bett, glaube ich. Ja, erstmal vielen lieben Dank an alle Unterstützer, die das hier so großartig supporten. Und wir haben hier mittlerweile eine richtig lange Liste, die ab 10 Euro Mitglieder, die dann hier immer vorgelesen werden. Manchmal hat man mich schon gefragt, ey, warum werde ich jetzt nicht vorgelesen? Ich bin doch jetzt auch 10 Euro Mitglied. Ja, tut mir leid, aber manchmal aktualisieren die Plattformen das nicht in Echtzeit. Das ist immer ein bisschen blöd, das tut mir auch sehr leid. Aber wir versuchen es natürlich, sobald da der Name auftaucht, dann mit einzupflegen. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit dem Robin306, dem Mike Hogenkamp, den David Mechler, den Christian Schicho, Serio Geil, Michael Bormann, Nightbert, Sorry, Sudefan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, Ape Fiction, Edge2212, der Sashi, 1987, der Quelek, der Patrick Kaiser und der Rocco Extreme. Und als neue Mitglieder der D. Monke und den Timo Jünger. Und die Klassiker mit 15 Euro sind immer noch Janis Just und Pitchen. Und du darfst dann den letzten vorlesen.
Das ist natürlich der liebe Axel mit seinem 25-Euro-Paket. Ganz lieben Dank für euren Mega-Support an alle von euch Unterstützern, dass ihr uns das hier so ermöglicht. Ich finde es immer so witzig. Genau. Du sagst jedes Mal, ich fange dann mal an und liest doch alle vor. Was mich, by the way, nicht stört, ich finde es jedes Mal witzig.
Ja, es ist halt so, den Übergang zu finden, wenn man sich gegenseitig nicht sieht, ist immer so ein bisschen schwierig.
Das stimmt.
Aber ich will auch niemanden vergessen und heute bin ich einfach froh, wenn ich mich lang machen kann, glaube ich. Deswegen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt, auch hier im freien Podcast. Guckt gerne auch vorbei, unsere Premium-Unterstützer auf nerdpodcast.de, da findet ihr alle Links, die ihr braucht. Die gehen ab 5 Euro los und wenn ihr euch nicht sicher seid, auf dem Steady-Portal könnt ihr auch erstmal 30 Tage Probe hören. Haben wir das auch nochmal reingebracht. Tim, ich wünsche dir einen wunderschönen Stream.
Oh. Ich wünsche dir eine wunderschöne Besserung.
Ja, danke schön. Und dann mach nicht so dolle. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao, ciao.